Wenn Sie sich die Frage stellen, wann ist ein Mann wirklich ein Mann, wenn Sie sich diese Fragen stellen, liebe Zuhörer, dann sind Sie bei uns heute ganz, ganz richtig. Und für Sie am Mikrofon ist Arthur Oberhofer und eingeladen haben wir heute einen absoluten Experten, nämlich den Psychologen Elmar Deutsch, er ist bei uns hier im Studio. Warum die männliche Allmacht, die männliche Allwissenheit zunehmend in Frage gestellt wird, darüber mehr in Kürze auf Ihrem Sender.
Radio 2000 aktuell. Die Live-Diskussion.
13:11. Wann ist ein Mann ein Mann? Viele Männer können nicht mehr in ihre traditionelle Rolle schlüpfen. Warum? Schön, liebe Zuhörer, dass Sie bei uns sind. Bei uns im Studio ist Elmar Deutsch. Elmar Deutsch ist Leiter des Institutes für Psychologie und Wirtschaft. Herr Dr. Deutsch, zunächst einmal willkommen im Studio bei Radio 2000.
Schönen guten Morgen, würde ich sagen, aber es ist ja schon Mittag.
Herr Dr. Deutsch, nach Jahrhunderten patriarchalischer Gesellschaftssysteme steht die Welt nun gewissermaßen Kopf. Die armen Männer werden zerrieben zwischen Beruf und Familie, müssen einem die Männer leidtun.
Ja, da sitzen ja zwei Männer jetzt im Studio.
Müssen wir uns selbst bemitleiden.
Oberhofer und Elmar Deutsch, ja, richtig. Es wäre leicht zu sagen, arme Männer, ihr könnt sie wirklich nicht dafür. Ich denke, es ist nicht so einfach. Jahrtausende lange Traditionen haben uns geprägt, aber wir haben die ja auch mitgeprägt. Und jetzt sitzen wir da so mit Anzug und Kopfhörer vor uns, das Mikrofon und die ganze technische Einrichtung da im Radio. Klingt ja alles äußerst fortschrittlich. Das 19. Jahrhundert ist auch schon vorbei, wir sind im 20. Das ist ja unglaublich. Im 21. Wahnsinn. Und trotzdem, es genügen vielleicht 2, 3, 1 richtig so die richtigen Ansätze und wir seien durch 10, 20 oder 50.000 Jahre zurückgeschnellt wieder in unsere Urvorvergangenheit, wo wir Urmenschen waren und direkt von Hormonen und anderen Dingen gesteuert wurden. Machen wir ein praktisches Beispiel. Wenn vor, sagen wir mal, da im Bruneck, da war vielleicht auch da die Talsohle sumpfig und vor, sagen wir mal, 10.000 Jahren gingen unsere zwei Urgroßväter da spazieren und haben sich eben umgeschaut. Hinter der nächsten Kurve plötzlich steht vor ihnen ein riesiger Höhlenbär. Das Erste, was da passiert ist beim Urmensch, also bei unseren Großvätern, die haben einen starken Schuss Adrenalin gekriegt, rein, das ist der Botenstoff, also Hormon, und der ganze Körper stellt sich jetzt ein auf Kampf. Beispiel, die Blutzufuhr in den Kapillaren, also in den äußeren Blutgefäßen von der Haut, der wird zurückgenommen. Das ist sehr sinnvoll. Ich muss nämlich, wenn ich mich verletze beim Kampf mit diesem Bären, dann blute ich weniger. Die Muskulatur wird gut durchblutet, denn ich brauche sie. Entweder um zu kämpfen mit dem Bären oder um abzuhauen, meine Füße unterm Arm zu nehmen und zu rennen, ums Leben zu rennen. Ist also auch sehr sinnvoll. Das Blut muss irgendwo herkommen, folglich wird zum Beispiel die Verdauung völlig eingestellt. Verdauen kann ich dann nachher, wenn ich wieder in meiner Höhle bin. Also alles miteinander sehr sinnvolle Reaktionen. Jetzt sind 50.000 Jahre vergangen, wir sitzen da im Studio, aber wenn jetzt beispielsweise da der Chef reinkäme, wenn wir keine Namen nennen und er brüllt uns an, dann plötzlich reagieren wir wieder wie die Urmenschen. Es besteht keine Gefahr, dass er uns physisch was zuleide tut. Und trotzdem reagieren wir ganz gleich. Eben unsere Reaktion wird vom Körper herausgesteuert. Und ich denke, die letzten Jahrtausende haben wir uns das halt dann so ausgerechnet, Männer wie Frauen, dass wir halt für bestimmte Dinge zuständig waren. Wir waren die Jäger, wir haben verteidigt, solche Dinge. Frauen haben andere Rollen übernommen. Das war alles, ich wiederhole, in der Vergangenheit sehr, sehr sinnvoll. Es wirkt heute noch so, Frauen suchen sich Männer immer noch nach sogenannten, das nennen wir atavistischen Gesichtspunkten aus.
Was wären?
Ja, das sind Gesichtspunkte, die haben nichts mehr mit heute zu tun, sondern die sind in unserer Vergangenheit begründet. Dass man immer noch nach diesen arbeitet, ich habe ein Beispiel gemacht, es gäbe 10 andere, nach solchen Kriterien unser Körper automatisch reagiert, also einfach gesteuert sind wir. Gut, das war in der Vergangenheit sinnvoll, wie ich es an meinem Beispiel gezeigt habe, aber jetzt geht es halt nimmer so weiter. Ich brauche nicht nur breite Schultern, um heutzutage meiner Familie die Ernährung sicherstellen zu können. Die Frau hat nicht die einzige Aufgabe, die Kinder zu stillen, indem sie ihnen die Brust gibt, weil sie sonst verhungern. Es gibt auch andere Tätigkeiten. Und ich muss sagen, Gott sei Dank haben die Frauen damit begonnen, sich, wir nennen das jetzt mal unter Anführungszeichen, zu emanzipieren. Gott sei Dank sage ich deshalb, weil dadurch haben sie auch uns Männer gezwungen, einmal neu nachzudenken, ja, was ist jetzt los? Geht es wirklich immer so weiter?
Nun, es ist aber so, Männer sind einfach stark, hat beispielsweise Herbert Grönemeyer gesungen heutzutage, aber fragen sich viele Männer, die sagen sich, Hilfe, ich bin nicht mehr der Boss, was soll ich tun?
Ja, das ist die Grundfrage und das würde mich auch sehr interessieren, weil ich da im Bruneck bin, was sagen die Hörer?
Stichwort Hörer, Sie, liebe Zuhörer, können natürlich anrufen, wie immer, 13 Uhr und 16 Minuten ist es. Bei uns im Studio ist Elmar Deutsch, der Leiter des Institutes für Psychologie und Wirtschaft. Sie können uns anrufen, Sie können mit Elmar Deutsch, dem Leiter des Institutes für Psychologie und Wirtschaft, Delos, können Sie diskutieren. Zurück, Herr Dr. Deutsch, zur Frage, Hilfe, ich bin nicht mehr der Boss, sagen sich, oder erkennen viele Männer heute und sie fragen sich ganz verzweifelt, was tun.
Ja, was ist meine neue Rolle? Die alte funktioniert nicht mehr.
Bleiben wir kurz bei der alten, was war die alte Rolle?
Die alte Rolle war ja ganz einfach, die Frauen hatten als Aufgabe die drei großen Ks, also Kirche, Küche und Kinder, in beliebiger Reihenfolge mischbar. Und der Mann musste nach außen gehen. Und das führte ja tatsächlich, und ich wende mich jetzt an die Männer da draußen, das führte ja zu unserer größenwahnsinnigen Vorstellung, dass wir tatsächlich zu Hause der Frau sagten, na hör mal, ich kümmere mich um die weltbewegenden Dinge, wie zum Beispiel, dass sich die Erde dreht, die große internationale Politik muss ich mich kümmern, dann das ganz große Sportgeschehen, also du siehst, ich bin voll ausgelastet, mit solchen Lappalien wie Haushalt oder Kindererziehung kann ich mich nicht auch noch abgeben. Und da, meine Herren da draußen, müssen wir uns einfach mal selber an der Krawatte nehmen und mal fragen, ja, ist das wirklich so? Ist das andere wirklich nur eine Kleinigkeit? Na, und diese Frage, die lasse jetzt mal da so ein bisschen durch den Äther schwingen. Denn diese Rolle, haben uns ja die Frauen gezeigt, reicht dann halt nicht mehr. Und wenn die alte Rolle nicht mehr reicht, dass wir also einfach draußen, also alles repräsentieren, was nach außen geht, Kontakte mit Fremden, Beruf, praktisch alle Kontakte im beruflichen Kontext sind über die Männer gelaufen und dafür zu Hause mussten wir und konnten wir auch nichts. Ich kenne mehrere Männer, die würden, unabhängig von ihrem Alter, die würden vom vollen Kühlschrank verhungern, weil sie nicht wissen, ah ja, da drinnen, da nimmt man ein Brot heraus, schneidet es auseinander, legt einen Schinken hinein und das nennt man dann Schinkenbrot. Aha, gestern habe ich es schon, wie man es macht, weiß ich nicht, wo Spiegeleier die höchste aller Künste ist.
Dr. Deutsch, Ihr Spezialgebiet ist die experimentelle Psychologie. Sie leiten sogenannte Selbsterfahrungsseminare dazu, aber später, das wollen wir in unserem nächsten Block abhandeln. Sie betreuen auch eine Hotline, die sogenannte Telos-Hotline vom Institut für Psychologie und Wirtschaft. Zurück zur Thematik, die Sie vorhin angerissen haben, die Identitätsprobleme der Männer. Haben Männer eigentlich Probleme, sich Probleme dieser Art einzugestehen und eventuell auch Hilfe, professionelle Hilfe, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Absolut, wunderbare Frage. Herr Oberhofer, wir sind seit vielen Jahren, arbeiten wir auch mit Männern. Seit sehr vielen Jahren, Sie haben es vorher erwähnt, halten wir Kurse ab. Kurse deshalb nicht, weil irgendeiner weiß, wie es richtig ist und die anderen sollen das lernen, aber Kurse in Form eines Rahmens, wo ich mich endlich einmal das ausexperimentieren kann. Und bei allen diesen Kursen, sofern die nicht also Verkaufstrainings sind oder Managementstraining oder sowas, bei allen diesen Kursen ist die Mehrheit der Teilnehmer sind Frauen.
Warum dies?
Weil wir Männer brauchen das nicht. Also bevor ein echter Mann zu einem anderen hingeht und sagt, ich habe eine Frage oder da fühle ich mich nicht wohl, ganz egal was es ist, ob das einfach nur ein Unbehagen ist oder ob es eine Potenzstörung ist oder ob es eine Unsicherheit ist, das gibt es für uns nicht. Von klein auf haben wir ja alle gehört, alle Männer, das tut doch nicht weh, du wirst doch nicht weinen, du bist ja schon ein richtiger Junge, da ein Junge weint doch nicht, also Gefühle gibt's nicht. Ich spüre Schmerz, meine Mama sagt mir, nein, das tut nichts. Ja, und so, das ziehen wir halt mit. Im Geschäftsleben ist ja auch so. Zeige ja nie Gefühle.
Und die Konsequenz ist dann die, dass es die klassischen Beziehungen gibt mit dem ausgebrannten Mann und der frustrierten Frau. Wie sieht eigentlich so eine klassische Beziehung des kollektiven Frustes aus?
Ich denke, leider ist sehr häufig so. Der Mann arbeitet und arbeitet, die Frau macht mindestens gleich viel Arbeit zu Hause und so entfremden sich die beiden immer mehr, weil die Aufgaben so klar geteilt sind. Und wie gesagt, das ging viele Jahre lang, aber das geht jetzt sicher nicht mehr. Es gibt so eine Redensart so für Südtirol, Südtirol ist eine Insel der Seligen. Ja, ja, also wenn das Seligkeit ist, dann sind wir noch relativ seliger als andere. Aber auch von dieser Insel oder an dieser Insel lecken bereits die Meereswellen. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Bleiben wir bei dieser klassischen Beziehung mit dem ausgebrannten Mann, der frustrierten Frau. Wenn es so eine Beziehung gibt, wie kann man so eine Beziehung, so eine Entfremdung, eine Gegenseite, wie kann man da entgegenwirken?
Konstante, ständige Arbeit. Beginnen wir mal so. Wann fängt denn ein Mann überhaupt nachzudenken über sich selbst? Wann beginne ich als Mann
zu sagen? Wenn ihn die Frau abhaut, meistens.
Bravo, eben. Das wäre so. Also ich brauche eine handfeste, also ein gerüttelt Maß an Krise. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Es geht mir ja gut. Das Geld verdiene ich. Das Auto gehört sowieso mir. Die Wohnung ist wahrscheinlich auf meinen Namen geschrieben, wenn ich eine habe, und sonst ist der Mietvertrag auf meinen Namen. Ich habe Freunde, geht ja alles. Also warum soll ich anfangen, irgendwas zu ändern? Erst wenn die Frau weg ist, dann geht's los. Oder ein anderes, es kann eine Krankheit sein, im Idealfall vielleicht ein Buch, was ich lese und was mir den Anstoß gibt. Oder eben, wo wir die besten Erfahrungen gemacht haben, einfach in einem Seminar, in einer Gruppe.
Darüber wollen wir
sehr ausführlich
sprechen. 13 und 22 Minuten ist es, liebe Zuhörer. Sie können anrufen wie immer. Bei uns zu Gast ist der Psychologe Elmar Deutsch, der Leiter des Instituts für Psychologie und Wirtschaft Delos in Bozen. Herr Dr. Deutsch, wenn es denn diese Probleme in einer Beziehung gibt, wir haben gehört, meist ist es der Mann, der sehr, sehr spät zu denken beginnt, gibt es so eine Art Frühwarnsystem, wo beide Partner erkennen können, hoppla, da stimmt etwas nicht mehr.
Ja, ich denke tatsächlich, es gibt eine Reihe von so, ich nenne sie gerne rote Ampeln. Mhm. Wenn ich so die Ampeln, diese Warnschilder sehe, dann ist einfach Zeit, was zu tun. Was können solche Warnschilder sein? Ich kann nicht alle anführen, aber vielleicht fallen mir ein paar Beispiele ein. Warnschild, sagen wir mal, du verstehst mich nicht. Klassisches Gespräch zwischen Mann und Frau. Die Frau sagt, boah, ich hab kalt, dreh die Heizung hinauf. Der Mann antwortet, nein, es ist nicht kalt, es hat 21 Grad. Wenn das eine ausgeglichene Beziehung ist, dann finden die sicher einen Weg heraus und sie holt sich einen Pullover oder noch besser, vielleicht holt er ihr den Pullover oder er dreht die Heizung halt auf 22 Grad hinauf oder sie finden eine Beschäftigung, die auch wärmt und die bei einem Paar sowieso nur gut tut. Wenn die Beziehung aber schon angeschlagen ist, dann könnte das schon ein Zeichen sein, dass es dann weitergeht. Dann sagt er, nein, die Temperatur ist wissenschaftlich gemessen mit einem Thermometer 21,02 Grad und sie sagt, aber ich friere trotzdem. Er sagt, ja, aber du kannst nicht zu kalt haben, sie, ich habe aber zu kalt. Und so geht es hin und her, bis dann irgendwann mal diese oder bei einer anderen Diskussion das Ende halt ausschaut, ah, mit dir kann man nicht reden. Und die Frau bricht dann in Tränen aus und der Mann hat den einfachen Ausweg. Er geht einfach raus und schlägt die Tür hinter sich zu. Das ist sicher eine der roten Ampeln, wo ich einfach anfangen sage, nee, das will ich nicht weitermachen. Ich kann ja was ändern. Anderes Beispiel, typische Paarbeziehung auch, fällt sein, weil ich es gerade in der Tageszeitung so einen Fall gehabt habe. Der Satz, die weißen Socken sind nicht gewaschen. Er findet sie nicht. Ja, kein Problem. Das ist eine normale Frage. Aber, was steht dahinter? Was meint er denn wirklich mit dieser Frage? Meint dieser Mann nur, ich sehe sie nicht und ich weiß nicht, wo sie sind? Oder will er damit auch was anderes ausdrücken, zum Beispiel, für eine schlechte Hausfrau? Oder, um alles kümmerst du dich, aber nicht um mich. Du hast Zeit mit den Freundinnen am Vormittag im Kaffeehaus zu ratschen, aber meine weißen Socken wäschst du nicht. Die Frau spürt es natürlich auch, wenn da was dahinter steht und sagt, ja, den ganzen Tag rackere ich mich ab. Ich mache die Wäsche, ich kümmere mich um die Kinder, ich putze das Haus, ich schaue dafür, dass zum Beispiel die ganzen sozialen Kontakte erfüllt werden. Und dann schimpfst du noch mit mir. Übliche Antwort vom Mann, ja, ich habe ja nur gefragt. Und das stimmt nicht. Es war keine Frage, sondern in den meisten Fällen ist damit so unauffällig verpackt irgendeine kleine Kritik, die ich mir nicht getraue, offen auszusprechen. Das finde ich schade.
Herr Deutsch, kann man so zusammenfassen, sind die Männer gebrechlicher, schwächer geworden, weil die Frauen stärker geworden sind?
Die Männer sind unsicherer geworden. Und Unsicherheit kompensiere ich dann meistens durch entsprechend noch stärkeres Auftreten. Heute kann ich als Macho zusammenpacken, ist nicht mehr gefragt. Wenn ich unsicher bin, habe ich eine andere Möglichkeit zu formen, dann wäre ich der absolute Softie. Ja, Schatzele, alles was du willst. Genauso eine Frage. Kann sich jeder umschauen. Weder das eine noch das andere. Ich denke, so wie eine Frau ihre Weiblichkeit nach wie vor spürt und lebt, werden wir Männer nicht darum herumkommen, auch unsere Männlichkeit zu spüren und zu leben. Aber nicht mit den Ellenbogen voraus, sondern mit Achtsamkeit und mit offenen Antennen. Wie geht's denn meiner Partnerin? Wie geht's denn meinem Umfeld?
Gibt es so eine Art Mittelding zwischen Softie und Macho?
Na, ich denke, ja, natürlich. Zum Beispiel, alle positiven Seiten von Macho, ich muss stark sein können, kann ich weiterhin behalten. Aber gleichzeitig die positive Seite auch von der weiblichen Seite, die in jedem von uns ja ebenfalls drinnen ist. Zum Beispiel, ich darf auch Schwäche zeigen. Das ist die wahre Stärke. Nicht immer alles wissen müssen.
Herr Dr. Deutsch, die Delos-Hotline, da können Leute anrufen. Wir können auch einmal die Rufnummer durchgeben. Die Rufnummer ist 0471 30 15 77. Diese Hotline ist aktiv an Montagen, glaube ich.
Das ist im ganzen Februar Montag von 10 bis 12.
Von 10 bis 12, ja. Nochmals die Rufnummer 0471 30 15 77. Herr Dr. Deutsch, welche Anrufe kommen Ihnen da unter?
Ja, wenn ich so grundsätzlich einmal eine Antwort finden will, die meisten Fragen treten auf im Zusammenhang mit der Beziehung. Egal, also von Männern oder von Frauen. Meistens sind ja auch die Frauen, die da fragen danach. Aber das meiste geht immer um die Beziehung. Wenn einer das Glück hat, wirklich eine intakte Beziehung zu haben und auch den Weitblick, diese Beziehung nicht einfach so als Geschenk zu nehmen, Punkt aus Amen und das habe ich jetzt für immer, sondern als kostbares Gut, das ich pflegen und hegen werde, dass ich also auch was dafür tue, dann denke ich ja das schon mal. Ein gutes Startkapital für jede Beziehung, wenn das klappt. Das ist immer wieder Frage Nummer eins. Und dann kommen natürlich auch alle anderen Fragen. Also, ich habe es vorher angesprochen, zum Beispiel ein typisches Männerproblem ist, was ist, wenn ich mich nicht mehr stark führe, dann führt das gar nicht so selten zu Impotenz oder zumindest, sagen wir mal, zu Potenzstörungen. Die haben dann überhaupt nichts mit organischen Ursachen zu tun, sondern einfach psychisch. Weil ich meine neue Rolle erst finden muss. Wie kann ich Mann sein in der neuen Situation, wo ich sage, ich bin nicht der absolute Alleinherrscher. Das ist vielleicht eine konstitutionelle Monarchie, wo ich zwar immer noch schön stark und groß da bin, aber wo ich dann doch halt auch noch ein Parlament um mich herum habe, das ich anhöre und mit dem ich mich austausche. Typische Frage. Dann Unsicherheiten. Wie gehe ich mit der Krankheit um? Wie gehe ich mit dem Partner um, mit Trennungen? Sehr häufig, was immer wieder passiert, in einer Situation passt es mir nicht und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder weiter erdulden und gar nichts tun oder die zweite, und meinen die Leute, das wäre dann die einzige Alternative, zweite, alles hinschmeißen, weg, neu anfangen. Auch Männerspezialität, nein, lassen wir es lieber gleich. Und ich denke, in Wirklichkeit hat jeder Mensch nicht nur zwei Möglichkeiten, weiß und schwarz, zusammenbleiben und auseinandergehen, sondern ein reicher Mensch hat eine Palette. Mit reich meine ich nicht das Geld, das ist am wenigsten wichtig, sondern mit reich meine ich den inneren Reichtum an Gefühlen, ein Handlungsrepertoire, das ich ausleben kann. 100.000 Dinge kann ich machen. Was sehr häufig oft rufen Leute zum Beispiel an, um zu sagen, ja, mein Partner oder meine Partnerin ist so und so und so und das geht nicht gut, die muss sich ändern, das geht ja wirklich nicht. Sie seien ja Fachmann, sagen Sie mir, stimmt das? Das geht ja wirklich nicht. Und das Problem da im Ansatz ist schon, ich kann nicht vom Partner verlangen, dass er sich verändert. Veränderung kann nur von mir ausgehen. Der Partner ist der, der er ist. Wir haben ihn ja ausgesucht. Veränderung kann nur von mir ausgehen. Und zwar ganz egal, ob das in der Partnerschaft passiert oder auch im Beruf. Ganz das Gleiche. Es hilft gar nichts zu sagen, ja, mein Chef ist so und so. Das bringt gar nichts. Ich kann so ein bisschen schimpfen, vielleicht in Erleichterung, besser schimpfen, als nur runterschlucken und dann einen Magenschwür kriegen. Aber ändern tue ich damit nichts. Da ist mein Tipp dann immer, so, schauen Sie mal, wo können Sie bei sich anfangen? Welche kleinen Dinge können Sie verändern? Aber gleich anfangen und kontinuierlich, immer wieder, immer wieder. Und es gibt's nicht, dass ich nicht durch meine Änderung auch mein Umfeld mit ändere. Ich kann nicht den Stress ändern. Die Stresssituation ist, wie sie ist. Aber ich kann den Umgang mit ihr ändern. Wenn ich vom Bozen herausgefahren bin, da war ja eine Riesenkolonne, gerade rechtzeitig zum Sendebeginn da gewesen. An der Kolonne kann ich gar nichts ändern.
Aber wie man den Stress verwaltet und anführt. Genau. Ja. 13.32 Minuten ist es mittlerweile. Selbsterfahrungskurse hält ab unser Studiogast, der Psychologe Elmar Deutsch. Was bei diesen Seminaren, an denen Frauen wie Männer teilnehmen, abläuft, das, liebe Zuhörer, verraten wir Ihnen in Kürze. Bleiben Sie bitte dran.
Radio 2000 aktuell. Die Live-Diskussion.
Nachdenken, so lautet das Motto der Selbsterfahrungsseminare, die der Psychologe Elmar Deutsch abhält. Und Elmar Deutsch ist heute bei uns im Studio in Bruneck. Nochmals, liebe Zuhörer, einen schönen Nachmittag. Ich bin Arthur Oberhof und wir haben noch etwa 20 Minuten Zeit in unserer heutigen Sendung. Herr Dr. Deutsch, was versteht man unter einem Selbsterfahrungsseminar und welche ist die Zielgruppe?
Prinzipiell ist ein Selbsterfahrungsseminar völlig unnotwendig. Ja, jede Erfahrung, die ich mache, kann ich ja ohnehin nur selbst machen. Also als solches wäre es überhaupt nicht notwendig. Leider brauchen wir es tatsächlich. Und zwar deshalb, weil ich mit meinen Erfahrungen als Mensch, nehmen wir mal da viel zitierte Mann von der Straße und die Frau von der Straße, als Mensch so in meinen Rollen verhaftet bin, dass ich nur solche Erfahrungen wirklich in mich hineinlasse und die dann auch reflektieren kann, die halt zu meiner jeweiligen Rolle passen. Der Papst hat seine Rolle und die spielt er konsequent. Und der Kriegsminister, der heißt ja dann Verteidigungsminister heutzutage, der hat genauso seine Rolle, die spielt er auch. Also der eine ist für bestimmte Dinge, der andere gegen bestimmte Dinge. Und er filtert dann automatisch alles heraus, was nicht in diese Rolle hineingehört. Manchmal ist es der Körper, der uns zeigt, irgendwas stimmt nicht. Chronische Kopfschmerzen beispielsweise, oder das geht hyper, also Bluthochdruck, oder ja, bis hin zu Bandscheibenschäden oder Magenbeschwerden, auch ganz was Klassisches. Also alles das, was man so in einem psychosomatischen Krankheitsbild, also was, alles, was sich somatisiert, also in den Körper, im Körper niederschlägt, das sind alles so Warnlampen, die mir zeigen, hoppla, da stimmt was nicht. Wenn das Licht blinkt, dann ist Zeit, was zu tun. Und deshalb brauchen wir diese Gruppen tatsächlich.
Welche Erfahrungen macht man da bei solchen Seminaren, ja, wenn ich da hingehe? Was erwartet sich?
Ja, wie kann sowas ablaufen? Ich denke gerade nach, mir fällt was ein. Machen wir mal folgende Frage an Sie da draußen, die Hörerinnen und Hörer, und an den Herrn Oberhofer da neben mir.
Mich schnell die Gelegenheit war, Sie, liebe Zuhörer, nochmals darauf aufmerksam zu machen. Sie können uns anrufen, wie immer. Ich rufe Sie an, wenn Sie fragen, den Psychologen Elmar Deutschhammer ist heute bei uns im Studio.
Und was ich dazu sagen will, alle Anrufe sind anonym. Sie können da auf Sendung gehen damit, aber auch Sie können in den Pausen anrufen oder sonst eben in der Delos Hotline 0471 30 15 77 in Bozen. Gut, zurück zu unserer Frage. Wie läuft so oder kann so ein Selbsterfahrungsseminar ablaufen? Starten wir mal mit einer Frage an die Hörerinnen und Hörer da draußen, dann Sie, Herr Oberhofer. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Ein Mann und eine Frau. Eine Frau beschließen, ins Kino zu gehen, und sie sind ein bisschen spät dran. Und die Frau sitzt vor der Frisierkommode und kämmt sich die Haare. Der Mann steht vor dem Schrank und bindet sich vielleicht eine Krawatte um. Und jetzt sagt er zu ihr: Weißt du, wie spät es ist? Was antwortet die Frau? Bitte sagen Sie noch nichts, Hörerinnen und Hörer da draußen, bitte überlegen Sie sich mal, was antwortet die Frau? Was antwortet Ihre Frau Oder wenn Sie eine Frau sind, was würden Sie antworten? Inzwischen reden wir von was anderem.
Reden wir von was anderem. Selbsterfahrungsseminare, wir haben vorhin gehört, in der Beratung oder auch bei der Telos Hotline sind es meistens Frauen, die anrufen. Wie ist es bei den Selbsterfahrungsseminaren?
Alle Seminartätigkeit, also unsere Spezialisierung ist ja gerade das Arbeiten mit Gruppen, Workshops, also einfach in Gruppen zu begleiten. Immer dann, wenn das Seminare sind mit richtigen Männerberufen, also Managementseminare oder Verkaufstrainings, dann sind die meisten Teilnehmer Männer. Und immer dann, wenn es hingegen um andere Sachen geht, um ein Unwohlsein oder ich will mich verändern, irgendetwas passt mir nicht mehr oder ich mag so nicht weiterleben oder ich komme nicht mehr zurecht mit meinem Arbeitsumfeld oder in meiner Beziehung oder mit den Kindern. Immer wieder, wenn es um solche Fragen geht, die mit dem Gefühl was zu tun haben, dort sind die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer Frauen. Wirklich so, als ob wir Männer damit gar nichts zu tun hätten. Frauen heißt also, wenn, sagen wir mal, von 10 Teilnehmern sind 6, 7 Frauen und 3 Männer. Immer dann, wenn es darum geht, also zu spüren, Gefühle zu äußern und sich im Leben selbst zurechtzufinden, sich im eigenen Körper zum Beispiel zurechtzufinden, außer im Fitnessstudio, dort geht es vielleicht, aber auch in anderen Situationen. Immer dann ist eine Mehrheit der Teilnehmer weiblich. Ich finde es besonders auch interessant, weil die Männer, die dann mitmachen, die haben natürlich ganz dicken Profit davon, weil sie jetzt erstmals auch in einer Gruppe sind oder in einer Runde, wo nicht die klassischen Rollenverhältnisse aufgebaut sein. Mhm. Da muss ich nicht den Macho spielen. Da kann ich wirklich auch einmal so sein, wie ich bin. Und das ist was Wunderbares, gerade für uns Männer.
Radio 2000 aktuell. Die Live-Diskussion.
13:48 Uhr. Nochmals herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Radio 2000. Aktuell 10 Minuten noch. Bei uns im Studio ist Elmar Deutscher, ist Psychologe und Leiter des Instituts für Psychologie und Wirtschaft Delos in Bozen. Herr Dr. Deutsch, Sie haben mich vorhin in ein Spiel verwickelt. Ich möchte jetzt die Auflösung erfahren.
Na, die Auflösung, also sagen wir mal, die Situation ist die, Mann und Frau gehen ins Kino.
Haben vor, ins Kino zu gehen,
haben beschlossen, sind ein bisschen spät dran. Die Frau richtet sich die Haare, der Mann steht am Schrank und bindet sich die Krawatte und er fragt sie, weißt du, wie spät es ist? Meine Frage war an Sie, was antwortet die Frau? Und jetzt bin ich von Ihnen gespannt. Was sagt die Frau Ihrer Meinung nach?
Ich würde fragen, wie spät ist es?
Weißt du, wie spät es ist? Wie spät ist es? Ah, Möglichkeit, ja. Also ich mache da dieses Spiel manchmal als Eingangssituation bei Seminaren, wo es um Kommunikation geht, also um Paarkommunikation, aber auch um geschäftliche Kommunikation, mache ich das manchmal. Und die Antworten, das sind ja wirklich von 0 auf 100, das geht von typischen Frauenantworten, so diese beruhigende Rolle, die sie da übernehmen in der Tradition, eben die Frau muss ausgleichen und harmonisieren. Das sind dann so Antworten wie, Schatzele, keine Angst, wir schaffen es schon noch, bis zu, nein, es ist noch nicht spät, bis hin zu Vorschlägen an Beschäftigungstherapie, gehen wir inzwischen in die Garage und holen den Wagen raus, bis zu eher knapperen Dingen, wie, ja, du bist ja auch noch nicht fertig, also da gibt es schon eine ganz sanfte Konfrontation, bis hin zu Sätzen wie, warum meckerst du immer auf mir rum, oder wenn es dir nicht passt, kannst du ja allein ins Kino gehen und so weiter. Nie hört man die im Prinzip einzig wörtlich richtige Antwort, nämlich ja oder nein. Auf die Frage, weißt du, wie spät es ist, gibt es, wenn ich das wörtlich nehme, nur ja, ich weiß es, oder nein, ich weiß es nicht. Kein Mensch macht es richtigerweise, weil ich das ja nie wörtlich meine, sondern immer mit dem Kontext. Und ich sage, kannst du mir beim Mittagstisch im Restaurant, kannst du mir das Brot herreichen? Dann will ich nicht die Antwort hören, ja, ich kann, sondern ich hätte gern das Brot, also her damit. Und genauso da hängt es einfach vom Kontext ab. Ich weiß nicht, ob dieses Ehepaar, ob das das erste Mal ist, dass sie gemeinsam ins Kino gehen. Ob immer er oder sie ein bisschen spät dran sind. Ob sie gar nicht gerne ins Kino geht, sondern lieber vielleicht Fernsehen würde oder ins Theater und er und sie muss nur seinetwegen Kino gehen oder umgekehrt. Von diesen ganzen Dingen hängt die Antwort ab. Und diese ganzen Dinge sind schlicht und einfach das, was wir eben das Leben nennen.
Herr Dr. Deutsch, Die Telos Hotline gibt es. Sie haben viel Erfahrung mit Selbsterfahrungsseminaren. Gibt es eigentlich ein Rezept für die Idealbeziehung?
Wenn es ein Rezept dafür gäbe, dass
dann
man
hätten
dann
Sie
so
das längst patentiert.
Und man könnte das verkaufen oder in Tropfen oder zu Tabletten pressen. Das wäre natürlich auch wunderbar. Das müsste man immer verkaufen, das würde ich gerne herschenken. So einfach ist es nicht. Es ist immer ein Weg. Es gibt den Satz eben, der Weg ist das Ziel. Da wird nicht nur in der Gestalttherapie verwendet, sondern wirklich so als geflügeltes Wort. Es ist tatsächlich ein Weg. Immer wieder aufmerksam sein, dranbleiben, in Kontakt bleiben, also kein Kontaktunterbrechungsmuster hernehmen, indem ich auf die Frage beispielsweise, wie schmeckt das Essen? Fragt die Frau den Mann, wie schmeckt dir heute das Essen? Und sie möchte gern hören, oh Mann, sag mir, dass du mich liebst und dass ich nett für dich sorge, ganz egal, wie das schmeckt. Und wenn er dann darauf antwortet, du stell dir vor, was heute im Büro passiert ist, dann weiß ich auch nicht, was er wirklich meint. Also ständig dranbleiben, dabei bleiben, in Kontakt bleiben. Ich denke, weitere Rezepte werden sein, die Rollen nicht fix nehmen, sondern tauschen. Nicht ein Starker, ein Schwacher, sondern ein Wechsel. Mhm. In manchen Dingen, manchmal bin ich stark, in anderen Dingen, manchmal darf ich schwach sein und du übernimmst die Führung. Das nenne ich Partnerschaft. Das andere ist keine Partnerschaft, das andere ist eine streng hierarchisch gegliederte Funktion. Das ist keine Beziehung.
Herr Dr. Deutsch, warum äußert sich Männerfrust oft in Frauenfeindlichkeit?
Ja, bravo, super Frage, weil das Einfachste ist. Wenn ich Dinge nicht schaffe, dann ist das Leichteste, ich schimpfe einfach über den Gegner. Die blöden Weiber. Na klar, das sagt sich leicht. Und dann bin nicht ich die Schuld. Dann muss nicht ich mich hinterfragen, was habe ich falsch gemacht? Wie könnte ich es besser machen? Wo ist der Haken in meiner Beziehung? Nein, bei mir ist nicht fragen. Ich bin in Ordnung, weil die blöden Weiber. Na, das ist einfach.
Nun, wir jetzt in der Entwicklung sind wir so, dass das Matriarchat in der Zwischenzeit auch eine bestimmte gesellschaftliche Akzeptanz hat. Wie wird es weitergehen? Wie werden sich die Verhältnisse verschieben, Ihrer Meinung nach?
Also, ich bin kein Zukunftsforscher und ich weiß nicht, welche Erschütterungen jetzt einmal wirklich globaler Acht uns heimsuchen wird, das weiß ich nicht. Aber wenn ich die Entwicklung einfach anschaue und sage, die wird so in etwa, wird diese Richtung sein, dann denke ich, gibt es keine einfache Rollenfixierung mehr, sondern eine Öffnung. Denken Sie bitte auch, dass solche Rollenfixierungen in Isolation viel leichter gehen. Wenn ich einen kleinen Bergbauernhof habe im hintersten Winkel und das kleine Dörfchen ist und der Lieblingssatz von solchen, ja, müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen. Alle diese Dinge funktionieren nur in der Isolation, aber die gibt es nicht mehr. Jeder dieser Sender, über den wir gerade sprechen, der kommt ja überall hin. Mhm. Und das ist nicht der einzige. Ein bisschen weiter auf der Skala und andere Frequenzen, und die haben 10 oder 20 oder 50 andere Sender. Es gibt Fernsehsender. Ich kann in Südtirol 20, 30, 50 Fernseher, auch ohne Kabel, mit Satellit. Es gibt also keine Insel mehr. Die Kommunikation ist wirklich weltweit. Das heißt, es geht auch nicht mehr, dass ich sage, wir haben Jahrhunderte, wir haben bis jetzt kein Licht im Stall gehabt, das ist immer gut gegangen, brauchen wir nicht jetzt ein elektrisches Licht. Stimmt nicht.
Und das ist in Ihren Augen ist das eine positive Entwicklung?
Und ich denke, ja, das ist eine Entwicklung. Ich will gar nicht sagen, ob positiv oder negativ. Aber solche Entwicklungen fördern die Offenheit, weil ich keine Isolation mehr schaffen kann. Wir sind nicht in Kuba mit Ausreiseverbot, eines der wenigen Länder, wo das nicht, sondern sogar die Mauer der DDR ist gefallen. Öffnung, Offenheit. Das heißt, ich brauche nicht mehr fix festgeschriebene Regeln. Es gibt die Institution Kirche, die da noch relativ stabil ist, was ja auch viele Vorteile hat, aber ansonsten werden Grenzen einfach durchlässig. Es ist Platz für Neues. Das denke ich, empfinde ich schon als positiv.
Jetzt gesetzt den Fall, das Matriarchat würde irgendwann einmal die Stellung einnehmen, die das Patriarchat in den Gesellschaftssystemen innehatte. Ja. Glauben Sie, dass es so weit kommen könnte?
Kann ich mir nicht so vorstellen. Also ich hoffe nicht, nicht weil ich es den Frauen nicht gönne. Es wäre ja auch ganz fein, das ist ja auch ganz was Schönes. Stellen Sie sich vor, dann müssten wir zwar nicht da sitzen, sondern würden wir jetzt halt den Abwasch machen. Also ich meine, das ist 2:05. Ja. Da hätten unsere Frauen schon gegessen, wenn sie heimgekommen
wären.
Und
wir hier diskutieren.
Ja, ja. Hätte auch was Angenehmes. Ich kann mich zurücklehnen und es einfach geschehen lassen. Also das glaube ich nicht.
Mhm. Dr. Deutsch, die Identitätskrise der Männer ist unser Problem heute und ich möchte zum Schluss das nochmal darauf zurückkommen. Früher bekam immer der Mann, der Vater, das größte Schnitzel vorgestellt, Mutter alles, was übrig blieb. Heute hat sich dieses, und Sie haben es ausführlichst erklärt, dieses Rollenverständnis grundlegend geändert. Zum Glück muss man vielleicht auch einmal hinzufügen, wann ist ein Mann ein Mann?
Ein Mann ist dann ein Mann, wenn er seine Männlichkeit leben kann. Er hat einen anderen Körper als dieser Frau. Das bedingt andere Dinge. Geschlechtsverkehr heißt Penetration des Mannes in die Frau. Da braucht man nicht drum herum reden. Es ist so. Also wenn ich meine Männlichkeit ausleben kann, ohne dass ich deshalb übertreibe und andere niedermachen muss, weil das ist nicht Männlichkeit. Ein Mann ist dann ein Mann. Ein Mann ist dann stark, wenn er auch die Stärke hat, Schwäche zeigen zu dürfen.
Und wann ist Frau eine Frau?
Deine Frau ist sicher keine Frau, wenn sie jetzt, weil sie Chefin ist, eine Krawatte anhat und einen Anzug und es durch übermännliches Gehabe genau die Rolle einnimmt, die der Mann hatte. Das hat der Mann in der Anfangszeit der Emanzipation hat es diese Tendenzen gegeben. Frauen, die wirklich emanzipiert sind, die nutzen auch ihre Weiblichkeit aus und leben das so. Und dann, denke ich, muss ich froh sein um so eine Frau, die auch weiblich sein kann und trotzdem nicht das arme Hasi, die sagt, Schatzi, da ist ein Auto, wo ich da jetzt gleich Lenkrad, sondern die einfach auch reinsitzt und fahrt. Und nicht, oh je, ich weiß ja nicht, sag du mir, zeig mir die Welt, oh Mann. Sondern wenn sie in ihrer Weiblichkeit...
Das ist die weibliche Form von Softie.
Ganz genau, braucht man nicht auch. Die ist ja schon vorbei. Sondern wenn sie stark sein kann und trotzdem weiblich bleiben. Und das ist ja ein wunderbares Leben, da freue ich mich ja schon. Zum Glück gibt es viele.
Das lassen wir als Schlusswort gelten. Es ist jetzt ganz, ganz kurz vor zwei. Eine weltbewegende Frage, liebe Zuhörer, sind wir heute auf den Grund gegangen, nämlich der Frage, wann ist ein Mann wirklich ein Mann? Gast im Studio war der Leiter des Instituts für Psychologie und Wirtschaft, der Psychologe Elmar Deutsch. Herr Dr. Deutsch, vielen, vielen Dank
fürs Kommen. Danke Ihnen.
Toll, mit Ihnen zu reden. Danke fürs Dabeisein, sage ich auch Ihnen, liebe Zuhörer. Mikrofon war für Sie, wie immer, Arthur Oberhofer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Samstagnacht.
Ebenfalls und gute Arbeit in der Beziehung. Tschüss.